Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Schlank und fit, dass man auch steuerlich quasi in Shape bleibt und ein paar Kilos, also nicht Kilos, sondern Geld spart. Darum geht's heute. Wir wollen wissen, wie können Unternehmerinnen und Unternehmer Kosten, Zeit, Geld sparen. Und dazu habe ich mir einen besonderen Experten ins Steueraffenstudio eingeladen, Thomas Berghofer. Er ist Steuerberater bei der Hofleitiger Steuerberatung und er wird uns heute hoffentlich verraten, wie man Geld und Steuern sparen kann. Hallo Thomas.
Hallo, grüß dich.
Thomas, steigen wir gleich wohl ein. Ganz kurz oder länger in deinem Fall wahrscheinlich, wie kann man Steuern sparen oder wie kann man als Unternehmer oder als Unternehmerin Kosten sparen? Gibt es da überhaupt irgendwas?
Riesenthema. Also wir können vielleicht ein kurzes Best-of machen, um im Hinblick auf das nahende Jahresende noch Möglichkeiten zu finden, die man jetzt noch mit wenig Aufwand umsetzen kann. Das Thema ist aber ein großes und breites und viele Vorredner haben schon Tipps und Details berichtet, aber ein kleines Best-of davon könnte man uns jetzt da zu Gemüte führen.
Genau, weil ich weiß, Steuern sparen kurz halten kann man es nicht, aber vielleicht kannst du uns ja heute einmal so einen groben Überblick geben, gerade jetzt ist Oktober, was wir noch vor Jahresende unternehmen können.
Genau, also im Hinblick auf die Gewinnermittlung, die die Unternehmer ja jährlich durchzuführen haben, schlägt sich das Thema unmittelbar natürlich auch auf die Steuern nieder. Das heißt, wenn ich als Unternehmer sehe, dass ich grundsätzlich immer sehr gut unterwegs bin, einen hohen Gewinn habe, kann ich mir überlegen, welche Maßnahmen ich noch setzen könnte, um diesen Gewinn vielleicht auch noch mit steuerlichen Mitteln und Maßnahmen legal zu drücken, um weniger Steuern zu zahlen.
Okay, was schwebt dir da konkret vor?
Da gibt es zum Beispiel investitionsbedingte Maßnahmen, die man noch setzen kann. Das heißt, es gibt ja auch Anreize, Investitionen steuerlich zu fördern durch Gewinnfreibeträge oder durch Investitionsfreibeträge. Das sind Maßnahmen, wo dann eigentlich Teile der Investitionssumme, das sind im Schnitt zwischen 10% und 15%, je nach Sachverhalt zusätzlich als Aufwand generiert werden können, was schön ist, weil damit kürze ich meinen steuerlichen Gewinn und kann mir dann auch Teile des Gewinns beim Gewinnfreibetrag steuerfrei halten.
Gibt es da spezielle Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen?
Grundsätzlich ist es so, Gewinnfreibeträge sind zugeschnitten für die betrieblichen Einkunftsarten, das heißt Land- und Forstwirtschaft, selbstständige Tätigkeit und für die Gewerbebetriebe. Ja. Daneben ist noch eine zusätzliche Voraussetzung, dass es sich um natürliche Personen oder Personengesellschaften handeln muss. Das sind jetzt einmal die groben Voraussetzungen. Das heißt, GmbHs spielen beim Gewinnfreibetrag nicht mit. Das sind davon ausgeschlossen von dieser Maßnahme. Die GmbHs können aber unabhängig davon den Investitionsfreibetrag für sich beanspruchen. Der ist nicht an bestimmte Rechtsformen gebunden, was die betrieblichen Einkunftsarten betrifft. Aber auch da gibt es Unterscheidungen je nach Investitionskategorie.
Hättest du jetzt ein konkretes Beispiel für uns?
Beim IFB, also beim Investitionsfreibetrag, gibt es grundsätzlich zwei Blöcke. Es gibt die Normalgröße, die Normalhöhe von 10% und es gibt auch einen erhöhten Investitionsfreibetrag von 15%, der beispielsweise für ökologische Maßnahmen wie den Erwerb eines Elektroautos gewährt wird. Das heißt, ich habe neben den Anschaffungskosten, die ich über die Nutzungsdauer zur Abschreibung mache, bei dem E-Auto noch 15% der steuerlichen Anschaffungskosten zusätzlich als Aufwand und kann mir dadurch meinen steuerlichen Gewinn und zusätzlich diesen IFB eben vermindern.
Gut, Thomas, das war der IFB, aber du hast ja auch noch den Gewinnfreibetrag erwähnt.
Der Gewinnfreibetrag grast in etwa im selben Gewässer wie der IFB. Es gibt da marginale Unterschiede betreffend der begünstigten Wirtschaftsgüter, welche gefördert werden und welche nicht. Bei den Personengesellschaften führt es dazu, dass sich diese beiden Fördermaßnahmen kannibalisieren, dass ich sogar mich entscheiden muss, mache ich Gewinnfreibetrag für ein Wirtschaftsgut oder mache ich für dieselbe Wirtschaftsgut den IFB, aber beides nebeneinander geht nicht. Das heißt, man müsste im Einzelfall dann auch prüfen, welche dieser Maßnahmen, wenn ich es mir schon aussuchen kann, diejenige ist, die mir am meisten bringt.
Gut, das heißt, Gewinnfreibetrag, gibt es da auch irgendwelche Besonderheiten, auf die man achten sollte?
Einen grundsätzlichen Gewinnfreibetrag gibt es einmal mit dem Grundfreibetrag, der in Höhe von 4.500 Euro grundsätzlich auch ohne Investition möglich ist. Das ist eine Maßnahme, die automatisch auch bei der Veranlagung mit berücksichtigt wird. Darüber hinaus gibt es dann gestaffelt, nämlich in Höhe des Gewinns, unterschiedliche Segmente, bis zu diesen noch Prozenten gestaffelt ein Gewinnfreibetrag zusteht. Diese sind aber an Investitionstätigkeit gebunden. Das heißt, es ist erforderlich, dass ich tatsächlich auch etwas investiere. Das mag für Unternehmen, die ohnehin Investitionen geplant haben, durchaus sinnvoll sein, auch körperliche Wirtschaftsgüter zu kaufen. Aber extra deswegen, nur weil ich einen Gewinnfreibetrag ausschöpfen will, macht es praktisch keinen Sinn. Es gibt aber die Möglichkeit, wenn ich jetzt unmittelbar keinen Bedarf habe, weil ich kein Firmenauto brauche oder sonst eine Maschine oder ein anderes Wirtschaftsgut benötige, für das ein Gewinnfreibetrag zusteht, kann ich zumindest Wertpapiere kaufen, für die dann der Gewinnfreibetrag geltend gemacht wird. Das heißt, diese Wertpapiere haben dann eine Behaltefrist von 4 Jahren und nach dieser Frist stehen mir die Wertpapiere wieder cashmäßig zur Verfügung, kann ich sie verkaufen oder auch als Veranlagung weiter behalten. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, wo ich sage, ich brauche nicht unmittelbar jetzt ein spezielles Wirtschaftsgut, möchte aber trotzdem diesen Gewinnfreibetrag geltend machen, dass ich mir eben diese Wertpapiere besorge. Das müsste aber im Groben noch vor Jahresende mir mal überschlagsmäßig anschauen, wie viel Gewinn ich erwarte und in welchem Ausmaß ich dann die Wertpapiere noch im aktuell laufenden Jahr organisieren muss, wenn ich das tatsächlich ausschöpfen will. Das heißt, ich kann es nicht nach Jahresende nachholen, sondern ich muss es im betreffenden Jahr noch selbst vorausschauend einmal kurz checken, in welcher Höhe, in welche Regionen sind wir gewinnfreibetragsmäßig denkbar unterwegs. Das heißt, ich muss einmal sagen, wie hoch ist der Gewinn, was könnte daraus dann der Gewinnfreibetrag sein und wie viel davon ist noch ungenutzt. Und dann kann ich mir überlegen, gibt es noch irgendwas, was mir einfällt, was ich für den Betrieb anschaffen muss oder ohnehin anschaffen müsste, weil dann kann ich das da noch bis Dezember miterledigen. Und wenn mir nichts einfällt, dann kann ich sagen, okay, zumindest das mit den Wertpapieren, das geht jedenfalls, weil das ist eine Geschichte, die ich dann auch bei nächster Gelegenheit auch wieder gut verkaufen kann, nach Ablauf dieser 4-Jahres-Behaltefrist.
Gut, jetzt haben wir IFB, GFB. Was gibt's noch?
Ja, bezogen auf die unterschiedlichen Einkunftsarten gibt es natürlich bei den Einnahmen- und Ausgabenrechnern noch ein bisschen mehr Möglichkeit, Zahlungen oder Zahlungsströme zu gestalten, zu schieben oder vorzuziehen. Weil das ist ein Vorteil, den die Bilanzierer in der Form nicht haben. Das heißt, ein Einnahmen- und Ausgabenrechner hat die Möglichkeit, wenn er einen zu hohen Gewinn erwartet oder für ihn das jetzt steuerlich schon eine Größenordnung erreicht, wo er sich dann nicht mehr wohlfühlt, weil dann braucht er auch die Liquidität, um seine Einkommensteuer nachzuzahlen zum Beispiel, dann kann er sagen, ich stocke meinen Warenvorrat auf und ziehe da jetzt einmal, um auch vielleicht Preiskonditionen zu nutzen, die vorteilhaft sind, kaufe ich ein größeres Kontingent an Warenvorrat ein und dieser Warenvorrat, wenn ich ihn noch im Jahr 2024 bezahle, wird dann als Betriebsausgabe auch wirksam noch im Jahr 2024 und mindert mir so meinen Gewinn.
Das heißt, Einnahmen- und Ausgabenrechner haben eben durch die Steuerung gewisser Zahlungsströme auch können direkt Einfluss auf das steuerliche Ergebnis nehmen.
Das ist richtig.
Und Kosten sparen.
Das funktioniert natürlich nicht nur bei den Ausgaben. Das heißt, wenn ich Zahlungen tätige, werden die im Zahlungszeitpunkt grundsätzlich wirksam. Umgekehrt kann ich natürlich auch Einnahmen verschieben, indem ich die Rechnungen für bestimmte Leistungen, die ich erbracht habe, erst mit 2025 fakturiere. Damit habe ich keine Zuflüsse im Jahr 24 und kann da auch einkommensseitig, einnahmenseitig meine Zahlungsströme steuern und gestalten. Ja, wenn ich sowieso erwarte, dass vielleicht 25 die Auftragslage schlechter ist, dann habe ich auch eine Kettung des Ergebnisses, wo ich dann sage, einen Teil dieses Einnahmenbandes verschiebe ich in das Jahr 25 und habe damit mein Ergebnis für das nächste Jahr schon ein bisschen verbessert und umgekehrt im Jahr 24 dafür gesorgt, dass es nicht noch höher wird. Ja.
Gut, du sagst, Bilanzierer können es nicht machen. Was gibt es für die?
Also mit GFB und IFB haben wir eigentlich zwei Maßnahmen, die sehr griffig sind. Bei den Bilanzierern läuft es ja ein bisschen anders, wie erwähnt. Da geht es nicht um Zahlungsströme, die dann Einnahmen oder Ausgaben auslösen, sondern da geht es ja um das Verpflichtungsgeschäft. Das heißt, in dem Fall ist es nicht relevant, ob ich jetzt eine Zahlung tätige oder eine Rechnung schreibe, sondern wenn eine Lieferung, eine Leistung ausgeführt ist, dann ist sie dementsprechend schon darzustellen, ob ich dann diese Leistung schon bezahlt habe oder ob ich die als Verbindlichkeit noch stehen habe in meiner Bilanz. Dessen ungeachtet ist das schon im Durchführungszeitpunkt des Verpflichtungsgeschäftes relevant und auch bilanziell zu berücksichtigen. Da ist das Verschieben schwierig, weil da auch der Grundsatz der Periodenrichtigkeit erforderlich ist. Ich muss auch dann Dinge abgrenzen, die in andere Perioden gehören. Da habe ich mehr Freiheit, gerade bei als Einnahmen- und Ausgabenrechner was zu verschieben. Was ich jedoch machen kann, als Einzelunternehmer, der dann seine persönliche Steuererklärung letztlich auch zu machen hat, ist, dass ich meine Sozialversicherungsbeiträge noch anschauen kann. Wenn ich auf Basis eines relativ niedrigen Gewinnes meine Sozialversicherungsbeiträge vorausbezahlt habe, also aufgrund dessen niedrig eingestuft bin, als es tatsächlich dann zu erwarten ist, dass das Jahr sich entwickelt und ich eine entsprechend hohe Nachzahlung erwarte, dann kann ich als Einzelunternehmer natürlich dann sagen, ich werde rechtzeitig noch im Jahr 24 meine SV-Beiträge entsprechend erhöhen und diese Zahlung noch an die SVS überweisen, dann habe ich aus dem heraus auch eine Betriebsausgabe noch im Jahr 24 steuerlich zur Verfügung, weil für die Einzelsteuererklärung, zum Beispiel bei GmbH-Geschäftsführern oder Einnahmen- und Ausgabenrechnern, diese Sozialversicherung zumeist im Einnahmen- und Ausgabenrechnungsmodus ermittelt wird. Und dementsprechend hätte ich dann noch eine Betriebsausgabe, die ich da steuerlich geltend machen kann. Also ein Vorziehen einer Nachzahlung ist in dem Fall auch schon eine Betriebsausgabe, die im jetzigen Jahr noch wirksam werden könnte.
Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leitinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at.
Und generell, also wenn du sagst Betriebsausgaben etc., die Steuerberaterkosten sind ja auch immer so ein Thema, ne? Also jeder muss sie zahlen, der einen Steuerberater braucht. Und ja, sie sind nicht wenig. Steuerberater erledigen viel, helfen Steuern zu sparen, aber verdienen ja auch entsprechend dabei. Gibt es da auch irgendwie Möglichkeiten, wo ich sage, da kann ich ein bisschen Kosten sparen, sage ich mal so?
Ja, die persönliche Erfahrung der letzten Jahre hat auch gezeigt, dass Klienten betreffend ihrer Buchhaltungen und Aufzeichnungen mitunter sehr nachlässig sind, weil sie einerseits sich dessen nicht bewusst sind, in welcher Struktur gewisse Aufzeichnungen zu erfolgen haben, damit man dann auch in weiterer Folge darauf aufbauend weiterarbeiten kann. Das betrifft die richtige Kategorisierung. Banales Beispiel, es wäre schon hilfreich, wenn ich sage, ich führe keine eigenen Aufzeichnungen, dass wir für die Buchführung, wenn wir die Buchführung machen sollen und das verbuchen sollen, einen Ordner kriegen mit 12 Monatsrubriken und dann die Monatsrubriken jeweils noch unterteilt in Einnahmen und Ausgaben. Das klingt sehr banal, ist aber nicht selbstverständlich, weil viele Kunden erst irgendwo im Laufe des Jahres dann noch irgendwelche Unterlagen daherbringen, teilweise von anderen Perioden, nicht nur anderen Monaten, sondern auch anderen Jahren. Da dann zum Beispiel Umsatzsteuervoranmeldungen zu machen oder in dem Fall eine Buchhaltungsauswertung zu erzeugen, das relativiert sich dann von selbst, wenn ich dann weiß, dass dann gewisse Unterlagen noch fehlen oder nachgebracht werden, Monate später, dann hat das Rechenwerk einerseits keinen Aussagegehalt und andererseits ist es dann auch nicht ordnungsmäßig im Sinne der Vorschriften von der BAO. Das heißt, man muss aufpassen, dass man die Buchführung tatsächlich so weit im Griff hat, dass man nicht BAO-mäßig angreifbar ist. Im schlimmsten Fall könnte dann die Finanzbehörde auf die Idee kommen und die Aufzeichnungen nicht anerkennen als ordnungsgemäß und eine Schätzungsbefugnis haben. Ja.
Das heißt, auch hier in der Ordnungsmäßigkeit, in der richtigen Sortierung der Belege, der Zahlungen, der Einnahmen, Ausgaben etc. wäre euch als Steuerberater schon geholfen und ihr habt weniger zu tun, wenn das gut in schöner Art und Weise quasi abgegeben ist, weil auch da habt ihr weniger Aufwand und wir sparen uns Kosten, oder?
Es wäre eine Win-Win-Situation für die Klienten, weil durch die ordnungsgemäße Aufbereitung wir unmittelbar auf den Aufzeichnungen von Klienten aufsetzen können, werden da Dinge halt nicht so ernst genommen oder nur so halbherzig umgesetzt, dann läuft es oft darauf hinaus, dass wir mit der Arbeit von Neuem beginnen können. Und das ist natürlich eine unangenehme Überraschung für den Kunden und es verlängert aber auch massiv unsere Bearbeitungszeiten und führt dazu natürlich auch, dass es auch für den Kunden teurer wird, weil mit ungeplanten Mehrkosten, Mehrstunden hat der Kunde nicht gerechnet und es wirft natürlich auch uns terminlich meistens wieder über den Haufen, weil man ja auch die Arbeiten vom Timing her so eingetaktet hat, dass man sagt, man bemisst es aufgrund des Arbeitsaufwands, den man mal vereinbart hat, mit einer Stundensumme X. Wenn dann die Stundensumme aber vielfach mehr ist, dann muss man dem Kunden auch hinterher oft erklären, warum das so ist. Ja. Das liegt zum einen, wie gesagt, dass er einfach nicht die Ordnung hat in seiner Buchhaltung. Zum anderen ist es auch so, dass er teilweise seine EDV, Kunden haben durchaus gute EDV-Programme laufen, aber teilweise nicht volle Kenntnis davon, wie die funktionieren, was die genau tun oder bedienen die falsch. Das heißt, auch da hat der Kunde mitunter den Eindruck, er hat ja alles so toll vorbereitet und es zeigt sich dann mitunter, dass wir dann zum Beispiel Doppelerfassungen haben, wo hunderte Verbuchungen mehrfach erfasst worden sind und ihm in seinem System das gar nicht aufgefallen ist. Oder Auswertungen auftauchen in verschiedenen Varianten, wo der Kunde selbst nicht sagen kann, wie die unterschiedlich zustande gekommen sind und welche die richtige ist. Das führt natürlich unweigerlich zu Problemen, weil dann bestimmte Dinge nicht mehr zusammenpassen und man eigentlich wieder mit den Aufzeichnungen von vorne anfangen muss.
Also ich sehe schon dein Appell an Kunden oder auch an deine Kunden, führt eure Aufzeichnungen genauer, schaut, dass die Belege gescheit sortiert sind, weil dann erspart es euch Zeit und Kosten und auch ihr schont die Nerven des Steuerberaters.
So ist es. Es ist ja natürlich auch im Sinne des Kunden, dass man die Dinge so führt und handhabt, dass der Nächste, der dann weiter tun soll, damit auch was anfangen kann. Wenn man dann draufkommt, dass da versteckte Systemprobleme drinnen sind, die der Kunde gar nicht bemerkt hat unter dem Jahr, dann sollte das zumindest einen Lerneffekt zeitigen fürs nächste Jahr, dass man da vielleicht sich um diese Dinge genauer kümmert. Jedenfalls wäre es toll, dass man zum Beispiel die Unterlagen so beieinander hat, dass man Zeiträume dann wirklich abschließen kann und nicht zum Beispiel bei Buchhaltungen, wo dann die UVA zu machen ist von unserer Seite, der Kunde dann Monate später die UVA de facto noch einmal aufschnürt, weil er dann irgendwelche Belege wieder gefunden hat. Es ist nämlich so, dass grundsätzlich die Finanz sich vorstellt, dass Perioden, die nicht richtig sind, weil sie nicht vollständig sind oder weil dann noch andere Fehler drinnen sind und die erst später auftauchen, diese neuen Erkenntnisse, dass die alte Periode rückwirkend zu berichtigen ist. Das heißt, ich kann Fehler in einer Periode nicht korrigieren, indem ich dann in einer anderen Periode dafür was Gegenteiliges tue. Ja. Das heißt, es wäre im Sinne des Kunden, das selbst nicht zu tun und auch nicht, dass wir das so machen können, weil wenn Kunden ihre eigenen UVAs als Umsatzsteuervoranmeldungen einbringen und die tatsächlichen Werte, wenn rückwirkend gebucht wird, zum Beispiel im November, der Mai noch berichtigt wird mit Datum Mai, dann haben wir natürlich komplett falsche Auswertungen und sind dann irritiert, wie das überhaupt möglich ist, weil die Beträge vom Mai, die gemeldet worden sind, mit den Buchungen
nicht
die,
übereinstimmen.
Nicht übereinstimmen. Also das ist mitunter dann eigentlich schon ein bisschen ein Mindfuck. Ja.
Ich sehe schon. Und ewig klagt der Steuerberater. Thomas, nachdem wir jetzt schon sehr fortgeschritten sind in der Folge, wir haben heute natürlich nur an der Oberfläche gekratzt. Und ich weiß, ich sehe es dir ja an, du hast doch ein paar Schmankerl, wie man Steuern, Kosten sparen kann im Petto. Das heißt, was werden wir im zweiten Teil zum Thema schlank und fit in Sachen Steuern hören?
Ja, da können wir vielleicht das Thema ein bisschen allgemeiner halten, wo es nicht nur um die Unternehmer im Speziellen geht, nicht nur, aber auch. Da können wir über das Thema Rechtsformen vielleicht kurz einmal philosophieren oder das Thema Umsatzsteuer ein bisschen beleuchten, die Pauschalierungsformen einmal da ein bisschen andenken, nur so als Schlaglicht. Und vielleicht auch noch rechtzeitig vor dem 31.12. uns ein bisschen über die außergewöhnlichen Belastungen unterhalten, die unter anderem ja auch für Nichtunternehmer interessant sind und wo man vielleicht auch hier noch ein paar Gestaltungsmöglichkeiten aufzeigen kann.
Ja, dann vielen Dank einmal für den Ausblick, was ihr nämlich dann im Teil 2 hören wird. Und Thomas, wenn es jetzt zum ersten Teil noch Fragen gibt, wie kann man dich am besten kontaktieren?
Ja, Mailadresse liegt bei, davon gehe ich aus.
Das ist die graz@hoferleitinger.at, genau.
Und natürlich telefonisch unter der allgemein bekannten Telefonnummer erreichbar. Sie werden verlässlich durchgestellt. Soweit es Fragen gibt, die am Telefon beantwortbar sind, gerne. Wenn es spezieller wird, wird es wahrscheinlich sinnvoll sein, einmal einen Beratungstermin zu vereinbaren.
Perfekt. Und ihr könnt euch natürlich eure Fragen auch über unsere Social-Media-Kanäle stellen. Wir leiten die sehr gerne direkt an Thomas weiter. Vielen Dank an dich für den ersten Überblick, Thomas. Ich freue mich schon auf Teil 2, wo wir ein bisschen tiefer in die Thematik eintauchen werden. Und danke euch fürs Zuhören. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Danke.
Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social Media Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Weitere Infos findet ihr auch unter www.steueraffe.at. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gut gebrüllt im Steuerdschungel.